Diese Schnelligkeit ist was, was Unternehmen oft Schwierigkeiten haben, wegen Hierarchieebenen, wegen Freigabeprozessen und so. Das ist was, wo ein Umdenken nötig ist, um diese Schnelligkeit in allen Bereichen mitmachen zu können.
Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. In der heutigen Episode erfahren Sie unter anderem, warum Sie verlieren, wenn Sie die Generation Z nicht kapieren. Und bei mir begrüße ich live backstage hier in der Porsche Arena in Stuttgart den Social-Media-Experten Felix Beilharz. Hallo Felix.
Hallihallo.
Felix, von dir weiß ich, dass du ja nicht nur in Deutschland als Speaker unterwegs bist, sondern unter anderem auch mit Menschen vor Ort in Ungarn, in Slowenien, in Kroatien, Serbien, Tschechien, Slowakei, Polen und selbst Georgien an coolen Marketingansätzen getüftelt hast. Was ist denn hinter all dem deine Motivation? Warum tust du das, was du tust?
Weil ich es immer schon getan habe und von Anfang an, also seit ich denken kann, sage ich mal so, immer schon digitales Marketing gemacht habe, was mich immer schon einfach total bewegt hat und total mitgerissen hat, was man da alles machen kann und welche Möglichkeiten es gibt und wie schnell dieser Markt auch ist. Und das mache ich wahnsinnig gerne, immer schon, und habe nie was anderes gemacht und ja, mache ich auch weiterhin so.
Ja, und du hast gerade gesagt, dass es dich selber mitreißt. Mhm. Was sind denn zum Beispiel so 2, 3 Sachen, die jetzt gerade passieren, wo du sagst, ey Leute, das wacht auf, da liegen Möglichkeiten drin, das ist einfach eine so coole Story auch, die man damit verbinden kann.
Also erstmal jetzt gerade sieht man ja durch Corona, dass plötzlich Dinge möglich werden, die einfach vorher gar nicht gingen oder immer ne, so nie möglich waren. Angefangen von Homeoffice über digitale Events, über irgendwelche digitalen Formate. Also ich merke es bei meinen Kunden auch teilweise, da kommen die jetzt auf mich zu, haben 3 Jahre lang immer wieder vor sich hergeschoben und jetzt plötzlich, ach, jetzt machen wir doch mal irgendwie einen Workshop zum Thema Digitalisierung. Also das geht gerade massiv ab. Dinge, die passieren, sind, dass wir einfach miteinander besser kommunizieren können über digitale Medien, weil jetzt eben alle Videoausrüstung haben oder zumindest gerade haben werden, weil sie alle eben auch Audio-Equipment, Podcast jetzt hören und so weiter. Ja. Also die Formate ändern sich einfach massiv. Ja. Und das Schöne ist halt, dass du mit recht wenig Aufwand sowas gestalten kannst. Ja. Also du hast hier ein Equipment stehen, sowas wäre ja früher undenkbar gewesen, dass jeder einfach einen Podcast aufnimmt. Heute kann das jeder machen mit relativ wenig Aufwand. Deswegen spannend.
Ja, definitiv. Zeit. Und du hast völlig recht. Also früher waren das noch große Mischpulte und ähnliches. Und das gibt es ja selbst auch für Videos. Ist mittlerweile unglaublich mobile Videoproduktion, die du wirklich on the fly fast equipmentmäßig machen kannst. Genau. Ne? Du beschäftigst dich ja jetzt auch sehr stark mit Generation Z. Ich habe es gerade schon gesagt, von dir stammt das wunderbare Zitat, wie ich finde, wer die Generation Z nicht kapiert, der verliert. Was meinst du denn genau damit?
Naja, das ist eben die Generation, die jetzt gerade auf den Arbeitsmarkt strömt, also die eben unsere Jobs jetzt übernimmt und die auch schon Führungsaufgaben übernimmt. Und drittens, die in 2 bis 3 Jahren irgendwann die größte Kundengruppe da draußen stellen wird, also die größte Konsumentengruppe. Das heißt, die muss ich als Mitarbeiter gewinnen und auch als Käufer gewinnen. Und wenn ich dann nicht weiß, wie die ticken und nicht weiß, wie die verstehen, werde ich sehr, sehr schwer haben, die sauber anzusprechen.
Definitiv. Das heißt, es kommen eine ganze Menge Veränderungen auf uns zu. Und bei dir ist so, du hast mittlerweile, wenn ich das richtig recherchiert habe, 8 Bücher veröffentlicht. Und die ist veröffentlicht, die es teilweise, was Fachbücher ja wirklich selten ist, in die Top 20 der Amazon Bestsellerliste geschafft haben. Die Fachzeitschrift W&V, das muss ich hier auf meinem Zettel nachschauen, die nennt dich unter anderem einen digitalen Meinungsmacher, den man kennen sollte. Für die Zeit und die Süddeutsche bist du der Online-Experte. Wenn du mal so mit deinem gebündelten Wissen, was du ja angehäuft hast aus deiner Arbeit mit großen Unternehmen, auch wie Deutsche Post, Lufthansa, Otto und so weiter, so auf die nächsten 5 Jahre schaust und wir knüpfen nochmal an, wie die denken, wie die sich verhalten werden und so weiter. Was sind denn so die wichtigsten Veränderungen und Trends, die im Bereich Social Media auf Unternehmen zukommen werden?
Also es wird alles immer schneller, immer noch schneller. Social Media ist sowieso schon schneller geworden oder dadurch wurde alles schneller, wird auch weiterhin so sein. Also wir sehen die Formate zum Beispiel, wir hatten früher YouTube immer noch, aber das war so der erste große, ne, mit Video. Jetzt plötzlich haben wir Videoformate, nur 15-Sekunden-Videos, die auch dann wieder verschwinden teilweise nach einem Tag oder so. Also es wird alles schnelllebiger und schneller. Das werden wir uns auch darauf einstellen müssen, dass Content schnell produziert werden muss, aber eben auch sehr vergänglich ist und schnell wieder verschwindet. Diese Schnelligkeit ist was, was Unternehmen oft Schwierigkeiten haben, wegen Hierarchieebenen, wegen Freigabeprozessen und so. Das ist was, wo ein Umdenken nötig ist, um diese Schnelligkeit in allen Bereichen mitmachen zu können.
Du hast gerade die Schnelligkeit angesprochen, das war das eine, und aber vor allen Dingen auch die unterschiedlichen Portale. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei dir in der Praxis ganz häufig ist, dass die Leute dann vor dir sitzen und sagen, Herr Beilharz, Sie haben ja völlig recht, aber ganz ehrlich, die einen Gibt es in irgendeiner Form so, ich sag mal so, Parameter, Entscheidungsparameter, wonach ich auch als Unternehmer entscheiden kann, in welchen Kanälen ich mich idealerweise platziere?
Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was hinterher eben an der Strategie hängt. Also die Frage ist erstmal die, was sind meine Ziele, die ich erreichen will? Ja, nicht jeder Kanal passt zu jedem Ziel, das ist wichtig. Eine Frage ist meine Zielgruppe. Ja, wenn es wirklich ganz junge sind, dann habe ich halt Facebook, bringt da nicht viel. Oder LinkedIn, da muss ich wirklich eben TikTok vielleicht oder Snapchat machen. Bei Älteren hingegen eben doch Instagram oder doch Facebook vielleicht. Also die Zielgruppe ist super entscheidend. Und dann auch ein bisschen so, was passt denn zu mir als Marke? Ja, also ein TikTok passt halt auch nicht zu jedem. Und man kann sich ja nicht verbiegen, wenn es partout nicht zur Marke passt, muss man sich überlegen, macht es für mich Sinn überhaupt da aktiv zu werden oder vielleicht auch nicht hinterher. Budget ist eine Frage, völlig klar. Manche Kanäle kosten einfach Geld in der Produktion und so, manche sind günstiger als andere. Und auch so ein bisschen, kann ich es dauerhaft bespielen? Weil nichts ist schlimmer als ein Kanal, den ich anlege, wo dann nie wieder was passiert, weil ich merke, ui, Video machen ist doch nicht ganz so einfach. Also kann ich das dauerhaft auch wirklich machen? Das sind so Parameter, an denen man sich ein bisschen orientieren kann.
Mhm. Gerade im Content-Bereich können wir vorstellen, dass jetzt viele Hörer und Hörerinnen hier im Podcast spitze Ohren bekommen, weil man sagt, okay, Frequenz und Medien. Du hast gerade von Video auch schon gesprochen. Gib uns nochmal so 2, 3 Tipps, die du einem Unternehmen gibst, wenn es so das erste Mal auf dich zukommt und sagt, Herr Beilharz, wir wollen gerne, aber wir haben 8 Leute, 25 Meinungen, wo sollen wir Gottes Willen anfangen.
Ja. Also wie gesagt, Strategie, Schritt Nummer 1 immer und dann reden wir darüber, was sind schon an Ressourcen da. Ich hatte Fälle zum Beispiel bei einem mittelständischen Marktführer, also einem Hidden Champion in seinem Bereich, die haben mir gesagt, hey, so Inhalte haben wir einfach nicht, so wir haben nichts, kein Content. Dann gucke ich bei denen so rum im Büro und sehe, da ist ein Aufsteller an der Wand mit so Kundenzeitschriften. Ja. Und da sage ich, ja, die sind doch ganz geil eigentlich. Sind die denn online schon irgendwo? Ja, nee. Die verschicken wir an die Kunden. Ja, aber warum sind die nicht online aufrufbar? Warum kann ich diese Beiträge nicht online lesen? Ach ja, stimmt eigentlich. Also oft sind Ressourcen schon da, die ich vielleicht aber gar nicht auf dem Schirm habe. Da habe ich Mitarbeiter vielleicht, die da schon irgendwie sehr erfolgreich sind, als Influencer unterwegs sind, selber in ihrer Nische jeweils, die ich für sowas einsetzen kann zum Beispiel. Also habe ich schon Ressourcen, die ich nutzen kann. Das ist eine Sache. Und das zweite ist, Content Recycling ist sehr sinnvoll. Also ich muss nicht alles jedes Mal neu produzieren. Jetzt zum Beispiel machen wir einen Podcast gerade. Wir hätten das auch filmen können und daraus ein Video machen. Und dann die Audiospur Podcast ins Video eben bei YouTube rein zum Beispiel. Und ich mache vielleicht einen Artikel, mache daraus eine Blogreihe zum Beispiel und nehme mir dazu die besten Zitate als Instagram-Post oder so. Also Inhalte in mehrspurig denken ist immer eine gute Idee. Content Recycling macht die Arbeit viel einfacher.
Mhm. Du hast ein spannendes Stichwort gegeben, nämlich Ressource. Gerade jetzt ist es ja so, dass viele Unternehmen genau an dieser Stelle schon auch überlegen müssen, wie sie mit den Ressourcen umgehen. Es gibt ja auch mittlerweile so viele selbstständige Solopreneure wie eigentlich kaum zuvor. Was sind denn so da 1, 2 Tipps von dir, wie du in deinem Alltag einen richtig coolen Post-Production-Prozess hinbekommst oder man könnte auch sagen, so einen Content-Erstellungsprozess? Weil häufig höre ich, und ehrlich gesagt geht es mir auch manchmal so, dass ich sage, ich hätte Tonnen an Ideen, aber wie, um Gottes Willen, kriege ich das in meinen Alltag eingetaktet und wie kriege ich daraus einen vernünftigen Prozess, der dann, so wie du sagtest, eben regelmäßig dann auch die Kanäle bespielt?
Ich lagere teilweise Sachen aus mittlerweile. Also ich habe gemerkt, zum Beispiel Texte mache ich selber, weil das kriegen andere nicht so hin, wie ich es haben will. Ja, Video muss ich eh selber, zumindest vor der Kamera stehen, aber das Schneiden zum Beispiel gebe ich halt raus. Ja, das mache ich nicht mehr selber. Also Freelancer setze ich für sowas ein. Ich habe ein Beispiel dafür, wer das noch viel cleverer macht als ich, ist Christian Solmecke, der Rechtsanwalt. Bei YouTube ist er sehr, sehr erfolgreich. Der hat das so gemacht, dass er sein ganzes Studio so eingerichtet hat, dass er auf den Knopf drückt, Video startet. Ne? Da hat er so Fußpedale, womit er die Bauchbinde rein- und rausfliegen lassen kann. Auch die Schnitte in der Kamera schon direkt mit Tastendruck. Und am Ende kommt ein fertiges Video bei raus, wo er gar keine Post-Production mehr hat.
Ja.
Also das ist halt schon genial. Da arbeite ich auch dran, dass ich sowas eben so wie möglich automatisieren kann und schon beim Aufnehmen direkt die Produktion mit drin habe. Da gibt es 1000 Wege, sowas zu vereinfachen. Sonst ist der Aufwand tatsächlich zu groß für viele.
Ja, und an der Stelle tatsächlich, Achtung, Spoiler-Alarm, den Kanal kann ich wirklich empfehlen von Christian, denn der ist wirklich enorm, auch in welcher Frequenz er tatsächlich. Und ich glaube auch ein gutes Beispiel für das ganze Thema Digitalisierung. Ich weiß von einem seiner Vorträge zum Beispiel, da sagte er zu mir, weil wir uns Backstage getroffen hatten, dass zum Beispiel auch die Telefonnummern der einzelnen Webseiten so geschaltet sind, dass man auch immer sofort weiß, von welcher Webseite kommt jemand, um zum Beispiel auch gleich einen thematischen Bezug darauf zu bekommen. Also auch über solche Dinge nachzudenken, wie weit Digitalisierung letztendlich schon gehen kann. Ne?
Genau, da ist viel, viel mehr möglich, als die meisten sich überhaupt ausmalen. So, ja. Und er ist ein gutes Beispiel dafür, wie er als mittelständische Kanzlei sowas echt vorantreibt und mittlerweile ja europaweit der wichtigste, größte YouTube-Kanal im juristischen Bereich geworden ist. Also die kratzen jetzt gerade demnächst an der 1 Million Follower-Grenze,
das ist schon echt enorm. Ein wirklicher Wahnsinn. Du hast ja selber auch eine ganze Menge im Social-Media-Bereich gemacht. Man sagt immer so schön, also was heißt schön, aber es heißt ja auf Neudeutsch nur so fuck up. Also was waren so die größten Fehler oder der größte Fehler, aus dem du am Ende am meisten gelernt hast für Social Media, der dir selber in deinem Leben so bisher passiert ist?
Ein Fehler war meiner damaligen Arroganz zuzuschreiben. Ich war auf Seminar unterwegs in einer großen deutschen Stadt und hatte eine Anfrage, ob ich in einem der größten deutschen Podcasts damals als Gast sein will. Da dachte ich mir, ja geil, super, bin ich dabei. Ja. Und dann war das Seminar aber eine Stunde früher aus. Also habe ich mir gedacht, okay, jetzt könnte ich einen Zug früher nach Hause nehmen und komm, ich sage einfach ab jetzt, ich gehe andermal dahin und so. Da war mir nicht klar, wie dumm das ist, sowas abzusagen, kurzfristig, weil die hatten ja schon vorbereitet alles und so, habe ich abgesagt und das seitdem ist halt klar, ich komme da nicht mehr rein in diesen Podcast. Und da bin ich nicht. Das war einer meiner größten Fehler auf persönliche Arroganz und Dummheit einfach, da habe ich daraus gelernt, Junge, das war daneben. Ja.
Dann hab ich, ja. Weil du das auch gerade ansprichst mit dem Podcast, weil wir nur noch gerade selber im Podcast sitzen, was glaubst du, wie wird sich denn aus deiner Sicht, ich sag mal, auch das Messen von Erfolg verändern? Weil bisher haben wir ja mit klassischen Medien zu tun gehabt, die dann zum Beispiel tausender Kontaktpreise und so weiter dann hatten, auch wenn man über Werbung spricht und so. Gerade jetzt für neue Formate, sei es YouTube oder sei es Podcast oder was auch immer, kann man das ja gar nicht mehr so sagen. Also du produzierst was, dann ist es 6 Monate gefühlt tot, dann kommt ein Post, auf einmal stürzen sich Hunderttausende da drauf. Was glaubst du, was wird das in der Branche machen und wie sieht da die Zukunft aus?
Und gleichzeitig noch das ganze Datenschutzthema, was ja die Messung immer noch schwerer macht.
Ja.
Also auf der einen Seite kannst du sehr viel messen, wie soll man das immer machen, ne? Mit Telefonnummern zum Beispiel, da weiß genau, okay, YouTube, da kamen die und die Anrufe bei rum, deswegen kam auch nachher x Euro Umsatz bei rum. Das, sowas geht halt schon. Trotzdem musst du dich ein bisschen verabschieden von dem Gedanken, dass du alles messen kannst, was du dir wünschst. Das ist einfach nicht so.
Ja.
Gerade bei so länger. Ich habe manchmal bei mir auch Kundenanfragen, die kommen erst nach 2-3 Jahren. Ja, die haben dann immer mich live gesehen irgendwo, haben jetzt mal ein Buch gekauft zum Beispiel. Dann folgen sie mir bei Instagram, liken Posts irgendwie und irgendwann mal fragen sie an, was war jetzt schuld daran? Das Buch oder der Vortrag oder so? Es ist halt ein Prozess gewesen. Ich hätte das nicht bekommen am Ende, wenn ich nicht überall sichtbar gewesen wäre. Also sei da, wo deine Kunden sind, miss, was zu messen geht, aber glaub nicht, dass du genau sagen kannst, hinterher welcher Kanal hat wie viel Geld eingebracht. Das ist leider utopisch auch im Online-Bereich.
Ich kann mir allerdings vorstellen, dass jetzt vielleicht gerade so Zahlenmenschen zuhören und sagen, oh Mensch, wenn wir da jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal eine Summe, 50.000 Euro irgendwie Ressource rein investieren und dann aber irgendwie nicht so richtig messen können. Ja. Was sagst du denn an einem Controller beispielsweise?
Du kannst schon vieles messen. Also da musst du ein bisschen dich mit Attribution beschäftigen. Ja. Also die Frage, welcher Kanal hat wie viel eingebracht am gesamten Erfolg, das ist schon machbar. Aber dann ist mein Rat, hol euch einen Techniker rein, der das wirklich kann, der sowas einrichten kann, weil das ist nicht mal eben so gemacht. Ja. Auch bei den typischen Webanalysesystemen, das mal sauber einzurichten, die Attribution, das ist schon was, wo ein paar Tagessätze bei drauf gehen würden von dem Fachmann. Holt euch jemanden ins Haus, der sowas wirklich kann.
Ja, was würdest du denn von dir selber sagen? Also ich meine, man sieht ja, du bist total leidenschaftlich dabei, auch sehr klar in deinen Aussagen, aber nichtsdestotrotz nochmal mit deinen Worten, wenn jetzt ein Unternehmer auf dich zukommt und sagt, Mensch, Herr Beilharz, wir wollen mit Ihnen arbeiten und was bringt uns das Ganze am Tag? Sei es, dass wir Sie eine Stunde on stage haben, sei es, dass wir hier Sie 2, 3, was auch immer Tage im Unternehmen haben. Was ist so dein persönliches Leistungsversprechen?
Das ist natürlich völlig verschiedene Situationen. Der Vortrag hat ja den Sinn zu inspirieren, Mut zu machen, aufzurütteln, neue Sachen zu zeigen. So. Da hast du aber keine Nachhaltigkeit in dem Sinne, weil du ja erstmal, du gehst halt mit einem tollen Gefühl raus, aber musst da was draus machen selber. Wenn sie mich buchen für eine Begleitung, ist ein völlig anderes Versprechen dahinter, nämlich wirklich auch eine Entwicklung dahinter. Ich habe ein Programm, wo ich zum Beispiel Unternehmen ein Vierteljahr lang coache, also wirklich regelmäßig mit Terminen, da ist ganz andere Nachhaltigkeit dahinter. Also je nachdem, was halt angefragt wird, ist es eine Schulung, ja, dann ich kann ja sagen, dass du nachher mehr weißt, ja, eindeutig. Du weißt, was aktuell los ist und was du machen kannst. Ob du es nachher machst, ist eine andere Frage. Ne? Buchst du mich für ein Coaching, machst du das auch mit mir gemeinsam, dann hast du eine ganz andere Leistung dahinter, auch längerfristig. Also das kann ich schon versprechen. Ich kann nicht versprechen, dass es Ergebnisse gibt, weil das liegt nachher immer noch am Kunden selber, was er daraus macht, aber die bestmöglichen Ausgangsbedingungen, die kann ich dir versprechen.
Mhm. Gib uns nochmal so einen Praxistipp am Ende, was den Content anbelangt. Es gibt ja ganz viele Formeln da draußen. Wie sollte ich einen Beitrag irgendwie texten? Soll der kurz, soll der länger sein? Wie viele Wörter? Soll ich da was über mich erzählen? Soll ich irgendwelche Fotos online stellen, ja, nein. Was ist denn so gebündelt, nochmal so eine erste Formel, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt zum Beispiel weil wir im Businessbereich jetzt sind, auf LinkedIn zum Beispiel etwas posten möchte?
Also erstmal diese ganzen Faustregeln, das sind alle Quatsch. Es gibt wirklich für jeden Zeitpunkt, wann du posten sollst, eine eigene Untersuchung, die das belegt quasi, also mittwochs morgens oder freitags abends, du kannst für alles eine Studie finden, ist alles Blödsinn. Letztendlich musst du die Formel für Online-Erfolg im Social Web ist tatsächlich die, ganz einfach eigentlich, boah, das muss ich meinen Freunden erzählen. Oder wow, das muss ich meinen Kollegen zeigen. Wenn du das geschafft hast, also dieses, ui, das ist ja krass. Und dann hast du es geschafft, dann wird es halt auch viraler oder gibt mehr Reichweite. Und es kann sein zum Beispiel, dass es so lustig ist, dass jeder das unbedingt weitererzählen muss. Oder dass es so hilfreich war. Also ein Content, der so umfassend ist und so viele Tipps gibt und so tief geht ins Thema rein, dass es deinem Chef unbedingt vorlegen musst. Unbedingt. Also dieses, löst du einen Drang aus, dass du unbedingt handeln musst, dann war es ein guter Content. Das heißt, du musst halt irgendwie Emotionen triggern und eben einen Mehrwert bringen, der so groß ist, dass er dieses Rauschen da draußen einfach überschreitet.
Ja, und was ich zum Beispiel total spannend finde, bei mir auf dem Profil, ich habe da in den letzten Monaten eine ganze Weile damit experimentiert, bei mir hat mal irgendjemand gesagt, hey, du musst also total schicke Grafiken machen, das muss alles akkurat aussehen und so weiter. Und ich habe mir dann die Statistiken angeschaut und das war so im paar hunderter Bereich. Mhm. Und dann habe ich irgendwann einfach angefangen, Fotos, wo ne, Emotionen, also die authentisch sind, wo was rüberkommt und so weiter. Und die Dinger gehen durch die Decke. Also ich habe so das Gefühl, dass auch, oder gerade im Social Media, Bereich, bei aller Schnelligkeit, aber auch durchaus der Wunsch nach Authentizität ja. Auch vorherrscht. Oder ist das in meinem Fall ein Ausdruck?
Definitiv. Ich kann ja zu jeder dieser Regeln, die es da so gibt, immer Gegenbeispiele zeigen, die das Gegenteil machen und trotzdem mega abgehen.
Ja.
Das ist halt immer abhängig davon, von der Situation. Und ja, auf jeden Fall, echte, ehrliche Posts, wo ein bisschen auch, ist bei mir genauso. Und wenn ich irgendwie ein Selfie mache auf einer Bühne und schreibe, aber ich bin gerade voll happy, weil so und so, ist viel besser als irgendwelche Hochglanzaufnahmen, die dann irgendwie eine, oder auch sogar auch selbst Content. Ich mache sehr viel Content, der auch gut ist, soweit ich es mitkriege, aber trotzdem sind halt Aufnahmen von mir, die mich persönlich zeigen, immer die, die besser funktionieren, weil Menschen irgendwie den Menschen sehen wollen.
Ja.
Also da wäre halt mein Test, mache Tests. Ja, mache wirklich A-B-Tests, guck, was funktioniert. Du weißt es vorher oft nicht und finde dann halt deinen Weg und deine eigene Stimme.
Mhm. Jetzt haben wir viel über Instagram, Facebook, LinkedIn und andere Portale oder andere Plattformen gesprochen. Was sind denn so die nächsten 2, 3 Social-Media-Meldungen, die wir jetzt von dir womöglich lesen werden?
Es wird ein bisschen was geben noch hier zum Vortrag von gerade eben, habe ich ein paar Videos bekommen, ein paar, die ich dann auch noch zusammenbasteln werde, das auf jeden Fall. Und ich arbeite an einem sehr umfangreichen Blogbeitrag /E-Book, das wird dann heißen 99 Social Media Ideen, die 0 Euro kosten. Also was man so tun kann, ohne Geld auszugeben, halt jede Menge, wird in den nächsten 2, 3 Wochen mal online gehen.
Ja, ja, sehr schön. Und wenn Sie Lust darauf haben, dann auch zu schauen, wo es dieses grandiose Buch dann geben wird, was natürlich millionenfach über die Ladentische gehen wird, dann schauen Sie gerne in die Shownotes dieser Episode, denn da finden Sie alle weiteren Informationen. Und den Vortrag, den der liebe Felix gerade gehalten hat, der war im Übrigen in der Porsche Arena in Stuttgart. Und das ist ja wirklich auch so eine Sache, dass du von klein bis groß, finde ich, immer komplett adaptierbar bist und einfach vor jedem Publikum einfach eine geile Performance abliefert. Ich glaube, das ist hier im Podcast auch nochmal rübergekommen. Insofern vielen Dank auch an dich, dass du heute Zeit hattest, auch für unser kurzes Gespräch.
Vielen Dank auch von mir.
Und wenn Sie selber mal zu Bibi und Co. inspiriert werden wollen und die Generation Z aus Social-Media-Sicht verstehen möchten oder, wie Sie gemerkt haben, auch von dem profunden Fach-Know-how von Felix profitieren wollen für Ihre generelle Social-Media-Arbeit, dann schauen Sie, wie gesagt, gerne in die Shownotes dieser Episode, denn da finden Sie alle weiteren Details und auch den Kontakt zu Felix Beilharz. In dem Sinne, vielen Dank, dass Sie dabei waren und Dankeschön auch an dich nochmal.